Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
In allerbester Stimmung. Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen, Andreas. Welche Erinnerung oder welches ist deine schönste Erinnerung an einen Käfer, also Autokäfer?
An einen Autokäfer? Eigentlich bei jedem Käfer, den ich starte, das Geräusch.
Ja.
Des anspringenden Motors mit dem Gebläse.
Ja, das ist ja die Garantie dafür, dass du das wirklich erraten würdest, wenn das mal einer bei Kessler gegen den Rest der Welt machen würde. Da würde sogar ich drauf kommen.
Aha.
Aber auch so nostalgische Erinnerungen, so schönes Auto, damals hatten Autos noch Gesichter.
Nostalgische Erinnerungen,
ja. Er ging immer kaputt.
Nee, es war mein eigenes Auto, der ging nie kaputt. Der war von Anfang an kaputt. Nee, aber ich weiß, ich habe einmal an einem dänischen Autostrand, habe ich damit eine S-Klasse aus einer Sandkuhle gezogen.
Ehrlich?
Der Käfer zog die S-Klasse.
Toll.
Ja.
Was Käfer alles können, ne?
Unglaublich.
Wenn
ja.
sie nicht auf dem Rücken liegen und mit den Beinchen krabbeln. Um mehr Käfernostalgie geht's in dieser halben Stunde. Aber erstmal stellt Andreas jetzt wieder seine besondere Begabung zur Verfügung.
Audienz beim Autopapst.
Aber das ist seine Mission, auch die kleinen Sachen zu finden und auch da die Fehlerursache herauszufinden.
Denn der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail.
Ja, 0331 70 99 111, können Sie anrufen, wenn Sie eine Audienz beim Autopapst auf der Suche nach dem Teufel im Detail erlangen möchten.
Nach dem Teufel.
Wie zum Beispiel Clemens. Hallo Clemens.
Ja, hallo. Folgendes, ich hatte irgendwie im Urlaub eine Panne mit meinem Auto, dann habe ich den nach Berlin schleppen lassen vom ADAC und dann hat meine Werkstatt mir gesagt, das ist ein Kabelbrand im Motorkabelbaum gewesen. Es handelt sich um einen Scorpio 96er Baujahr,
ja.
DOHC, so wie du mir das damals empfohlen hast.
Ja. Der Motor ist über jeden Zweifel erhaben.
Wo warst du im Urlaub, Clemens?
Auf Rügen, im Regen.
Mit den Kindern?
Mit den Kindern.
Die im Hintergrund gerade rumtoben, weil sie im Urlaub nur drin sein mussten, weil es geregnet hatte.
Genau.
Toll, und von wo musstet ihr dann geschleppt werden?
Nee, gar nicht. Das hat ja der ADAC dann gemacht. Wir haben dann ein nagelneues Clubmobil gekriegt, das war alles ganz schön.
Ach schade, ich dachte ein bisschen Abenteuer, das wäre wenigstens noch was gewesen für die Kinder,
oder? Ja, LKW durften die Kinder auch mal fahren, das war natürlich das.
Ja.
Das
Highlight
schon.
Des Urlaubs.
Also von Rügen nach Stralsund oder so.
Hattet
okay.
ihr diesen Kabelbrand?
Ja, genau. Kommen wir doch mal zum Kabelbrand.
Das habe ich gar nicht gemerkt, genau. Das hat mir meine Werkstatt dann hier gesagt. Das Problem ist jetzt, dass ich irgendwie nicht weiß. Erstens ist das ja irgendwie wohl recht teuer. Also haben die mir jedenfalls gesagt, oder ich hatte das Gefühl, die wollten das eigentlich nicht machen, weil das so eine Frickelarbeit
ja,
ist.
Ja,
oder
genau,
so.
Genau. Aber die Kosten, da würde ich mir, wenn du eine Teilkaskoversicherung hast, dann kann man das ja über die Teilkaskoversicherung abwickeln. Ne?
Ach.
Ja, ja, das ist ja ein Brand.
Ich
ja?
hatte das doch auch mal, oder? Ja, genau. Das ja. hat die Versicherung gezahlt.
Ah. Ja, danke, das habe ich, natürlich. Habe ich.
Ja, dann kannst du doch ganz entspannt mit der Werkstatt kommunizieren und die sollen einfach loslegen. Allerdings zahlt die Versicherung natürlich nur Rechnungsbeträge bis zum Zeitwert des Autos und der liegt ja bloß noch bei 1000.
Ja, das habe ich schon gesehen, dass ich für den Preis, genau, würde ich wahrscheinlich schon einen kriegen, der irgendwie 2 Jahre jünger ist oder so, egal. Was ich aber fragen wollte ist, ich weiß nicht, ja, schön.
Was hat sie gemacht?
Der Berater.
Wir haben probiert, ich habe zwischendurch schon ein bisschen Essen gekocht.
Ah, okay.
Die Naschen jetzt da. Okay. Ich wollte wissen, was so an den Steuerteilen ist. Ob da nicht irgendwie, können die nicht auch alle hochgegangen sein und dann habe ich ein Problem, oder?
Ja, ja, na klar. Aber das ist ja sozusagen alles, hängt alles mit in diesem Brand, also an diesem Versicherungsfall Brand dran. Ja, und es, also wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Kabelbrand um einen wirtschaftlichen Totalschaden. Wenn man es jetzt mal ganz wertfrei betrachtet, würde ich mich von dem Auto trennen, die Sache mit der Versicherung abrechnen und von der Versicherungssumme dann ein adäquates anderes Auto suchen.
Clemens, was gibt's denn heute zu essen bei euch?
Grießbrei.
Na, das ist doch wenigstens was Schönes.
Ja, genau. Kann aber auch anbrennen, ne? Wäre ich vorsichtig.
Schon fertig.
Clemens, weiß Bescheid, ja?
Alles klar, vielen Dank.
Tschüss.
Okay, ciao.
Weiter geht's mit Udo. Hallo Udo.
Hallo, guten Tag.
Wie können wir helfen?
Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Skoda Octavia 2,0, Baujahr 94, 112.000 Kilometer und der zeigt mir jetzt immer an, Abgaswerkstatt. Ich war auch da und die haben ausgelesen, der Fehler wäre das Abgasrückführungsventil oder so ähnlich. Mhm. Müsste komplett ausgewechselt werden, kostet rund 250 Euro. Mhm. Und meine Frage ist, kann man das vielleicht auch reparieren?
Das Abgasrückführungsventil?
Ja?
Reparieren? Also ausbauen, reparieren und wieder einbauen?
Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist.
Naja, man kann es sich schon so als Ventil vorstellen. Es sitzt am Abgastrakt und sorgt eben dafür, dass ein Teil des Abgases nochmal erneut dem Motor zugeführt wird, um die Stickoxidemissionen zu vermindern.
Aber das Auto läuft eigentlich vielleicht nochmal.
Ja, aber solange die Lampe an ist, die Abgaskontrolllampe, wenn man so will, die gibt es bei der nächsten HU Schwierigkeiten. Und
Frage, Antwort, man kann es nicht selber reparieren, habe ich rausgehört
man könnte,
aus deiner
Man könnte, es ist aber nicht wirtschaftlich, weil die Ein- und Ausbaukosten höher sind als die Ersatzteilkosten.
Und da Udo es bisher noch nicht mal kannte, wird es dann auch sehr schwer, wenn er es selber machen würde.
Das selber will er es ja nicht. Also ich würde es erneuern.
Alles klar.
Ja? Udo. Tschüss, Udo.
Dankeschön.
Tschüss. Und da ist noch dann der Frank. Hallo.
Ja, hallo.
Und?
Ich bin da dran, ja.
Ja, du kannst das loslegen.
Also ich habe einen Opel Zafira 2,2 DTI aus 2002 und hatte jetzt mit dem zweimal das Problem, dass ich ja hauptsächlich, also eigentlich zweimal im Schneegestöber im Winter und jetzt einmal vor 3-4 Wochen, als es sehr stark geregnet hat, liegen geblieben bin. Also der geht einfach im Fahren aus und das war's.
Ja.
In der Werkstatt, die haben gut gemacht, getan. Irgendwann waren sie der Meinung, es könnte eventuell eine Dieselpumpe sein.
Mhm.
Oder irgendein Elektronikteil, weil es halt mit der Feuchtigkeit im Zusammenhang stand.
Würde ich auch sagen, hier vom Telefon aus, ja.
Ja, und dann aber halt einfach 3 Tage lang gewartet.
Ja.
Und Auto fährt wieder.
Ja, okay. Wenn es die Dieselpumpe wäre, dann würde es nicht wieder fahren. Also es ist sicherlich eher Elektronik, irgendein Steckerchen. Was es genau ist, wird wahrscheinlich auf dieser Erde niemand wissen. Es sei denn, es ist ganz und gar am Ende mit dem Auto und er springt nicht mehr an. Dann kriegt man es möglicherweise raus. Also du wirst weiter testen müssen und damit leben.
Frank.
Alles klar.
Schönen Sonntag.
Ja. Tschüss.
Danke, ciao.
Aber ich finde, es hat einen gewissen Mut zu sagen, oder? Ich bin mit dem Schneegestöber stehen liegen, bin neulich wieder. Was ist es?
Naja, also irgendwas mit Feuchtigkeit wird schon zu tun haben. Feuchtigkeit und Kontakte ist manchmal Gift. Und aber was ist es?
Aber du bist doch der Auto. Jetzt sag mal bitte die Lösung, Papst.
Die Lösung ist, nicht so eine Saphiras fahren.
Du weißt das nicht. Doch. Du weißt doch alles.
Ja, ich weiß ja auch alles. Ich weiß genau, was ich machen würde.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
1:1 stand es am Ende und damit reicht es für Hannover für die Gruppenphase in der Euroleague. Jetzt denken Sie, was ist das denn? Wieso Fußball? Für Hannover ein ganz schön fettes Ergebnis gegen Sevilla und ein Grund mehr, dass sich die Reise nach Sevilla für Peter und Jens gelohnt hat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, die dieses Thema in die Sonntagsfahrersendung bringt. Die beiden Hannoveraner waren nämlich am letzten Mittwoch beim Rückspiel ihres Vereins dabei, aber nicht einfach schnöde hingeflogen oder langweilig Zug gefahren nach Sevilla. Nee, Peter und Jens haben die Fahrt richtig zelebriert und sind die 2500 Kilometer mit einem metallic-grünen Käfer Jahrgang 74, 44 PS bis nach Spanien geknattert.
Ja, und Leute, die außergewöhnliche Reisen mit außergewöhnlichen Vehikeln machen, die interessieren uns hier bei den Sonntagsfahrern natürlich immer. Deswegen schönen guten Tag erstmal an Peter Stade.
Ja, hallo. Tagchen.
Ja,
Jens fährt ja auch
genau,
gerade.
Genau, Jens ist der zweite Mann, der fährt, glaube ich, gerade. Der sitzt, glaube ich, gerade am Steuer. Ihr seid ja
Wir haben angehalten, das wäre zu laut gewesen. Du kannst das nicht verstehen.
Ja, okay, genau, das kann ich mir vorstellen. Nicht? Sobald man über 100 fährt, ist das Gebläse lauter als alles andere, was man sonst noch hört. Ihr seid ja derzeit auf dem Rückweg. Wo gerade exakt?
Wir sind zwischen Madrid und Pamplona, der Ort heißt Soria.
Da seid ihr ja seit Mittwoch noch nicht so weit gekommen. Hannover will ja 2500 Kilometer. Warum macht ihr das eigentlich mit einem langsamen Oldtimer-Käfer? Ich meine, ihr wolltet ja und seid dann ja auch beim Spiel ankommen. Das ist mit einem Käfer ja doch eher, sagen wir mal so, nicht unbedingt sicher, dass das dann auch klappt.
Ja, aber das mussten wir riskieren. Nur so konnte dieses wunderbare Ergebnis für uns zustande kommen. Anders, wenn wir da hingeflogen wären, dann wäre das nie passiert. Unser Käfer ist ja auch grün, wie du schon gesagt hast. Also wie beim Grün, es passt einfach alles zusammen. Und dann, wir mussten irgendwas Besonderes machen. Das war klar.
Warum musstet ihr was Besonderes machen?
Ja, Fußballfans sind ja meistens abergläubig. Und mein Kollege, der Jens, der hat nun mal so diesen tollen Käfer. Und im Winter haben wir uns das dann überlegt. Das muss einfach sein. Als es so sich ein bisschen anbahnte, dass wir in diese Regionen kommen, also jetzt fußballmäßig in diese Tabellenregionen kommen, war einfach klar, wir müssen was machen, es muss was passieren und irgendwas Geiles. Also vielleicht hätten wir, Hannoveraner hat auch getrennt zum Beispiel. Also klar, wir mussten irgendwas Tolles machen. Der Käfer ist nun mal auch ein tolles Auto.
Jetzt mag der eine oder andere Nicht-Hannoveraner-Fan nicht wissen, dass es seit 41 Jahren das erste internationale Auswärtsspiel war und deswegen offensichtlich dieser Drang der Fans auf besonderem Wege da hinzukommen. Hat sich das eigentlich ausgezahlt? Also habt ihr die Spieler kennengelernt? Wurdet ihr eingeladen? Sind die auch mal mitgefahren?
Ja, also wir sind ja von der TUI gesponsert worden. Die haben uns auch so einen genialen Surfstick gegeben. Und damit surfen wir halt, können wir halt unseren Blog, wir haben einen Blog und damit bloggen wir halt. Und ja, klar, wir haben irgendwie Martin Kind getroffen und vorm Spielerhotel waren wir noch direkt, als wir ankamen in Sevilla, das war genau an dem Donnerstag. Und klar, also wir waren überall das große Hallo. Also überall, wo 96 Fans oder auch Offizielle kamen, so dann an, Dieter Schatzschneider, Stürmerlegende, kam halt an und hat uns beglückwünscht und so. Das war halt irgendwie alles ganz schön geil.
Und wie sich das für Hardcore-Fans gehört, habt ihr eurem Käfer dann auch gleich eine 96 an die Tür gepappt. Was ist an dem Auto denn eigentlich sonst noch Besonderes? Also 74 ist ein 1303, das weiß ich. 44 PS weiß ich auch. Und sonst?
Also das Besondere ist auf jeden Fall, dass der Anlasser gerade spinnt. Und deswegen muss er jetzt fast immer angeschoben werden. Also Jens fährt und ich schiebe den an. Und den Wagen. Und das müssen wir jetzt auch machen. Ich meine, so können wir vielleicht unser Interview auch beenden. Ihr könnt mal live beim Anschieben dabei sein. Und dann gibt es auch ein Motorgeräusch und dann müssen wir uns aber vorher verabschieden, weil dann können wir nichts mehr hören.
Okay, dann warte noch. Auf eurem Blog könnte man und kann man ja immer noch Schätzungen abgeben, wie oft der Käfer bis zum Tourende noch angeschoben werden muss. Was ist so da die Höchstzahl, die da angegeben wurde?
Na, wir sind ja nur 96 Fans. Dann rate mal, was die Zahl ist.
Echt, nur 96 Mal?
Ja,
ich hätte jetzt.
Das ist zu viel.
Wir fahren. Wir müssen ja auch ein bisschen fahren. Ne?
Ja, ja.
Wir müssen ja ein bisschen Kilometer machen, damit wir da irgendwie rumkommen und so 6000 Kilometer zusammenkriegen. Also, das heißt, also wir stocken gar nicht so viel.
Also, nichts da Pipi-Pause. Und vor allen Dingen, es geht ja weiter. Ich meine, seit 41 Jahren war das erste Spiel. Jetzt kommt noch Kopenhagen, Lüttich und die Ukraine sind ausgelost für die Gruppenphase. Also, da dann auch immer anschiebenderweise hin mit dem grünen Käfer?
Das ist schwer in Planung. Also das ist ein bisschen kompliziert, während wir hier unsere Reise genießen, auch noch nebenbei diese Aktion zu planen. Aber das ist eigentlich natürlich klar. Also wir, die, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen Käferboys, wollen dann irgendwie da weitermachen. Klar, also Kopenhagen ist fest eingeplant. Bei Lüttich ist es ein bisschen schwierig, weil die so ein bisschen massive Fremdprobleme haben, so dass man da nicht einfach so locker mit dem Käfer vorfahren kann, ohne auseinandergenommen zu werden. Und Poltava muss man einfach schauen.
Hey, die Ukraine, das ist dann wieder richtiges Abenteuer. Da soll noch mal jemand sagen, Fußballfans wären selber nicht besonders sportlich. Also wie man das eine, das Extrem-Fan-Dasein, damit verbinden kann, anschiebenderweise sich von Spanien bis nach Hannover zu bewegen. Wollen wir doch dann jetzt tatsächlich mal hören. Also Peter, du hast ja offensichtlich...
Wollen wir mal.
Jetzt
hat gerade nach Öl geguckt. Und anschieben ist angesagt. Ja, okay. Also dann sage ich schon mal vielen Dank an euch. Grüße in die Heimat.
Ja.
Hier aus dem sehr sonnigen, sehr schönen Spanien, ein tolles Reiseland. Und auch gerade unsere Freundin, mein Kollege kommt ja auch aus Berlin. Also auch mal besondere Grüße nach Berlin. Und ja, macht's gut. Und ich gebe jetzt das Telefon an Jens.
Okay.
Ich schiebe, er fährt.
Und los geht's.
Tschüss.
Tschüss.
Jens.
Hallo Jens, jetzt macht man Stoff hier. Weil sonst schafft es nie.
Wir fahren jetzt mal los.
Bitte sehr.
Wir schieben mal los.
Du, in dem Tempo schaffen die das nie zum Bundesligaspiel heute Nachmittag Hannover gegen Mainz.
Die haben ja Zeit.
Wo waren die? In Madrid.
Peter Schieb.
Ja, an dieser Stelle blenden wir uns dann langsam aus.
Da ist er.
Jetzt muss nur noch Peter einsteigen dürfen. Jungs, gute Fahrt.
Oh.
Fußball.
Tschüss. Oh, da habe ich auch einiges gehört, du. Dann.
Die Mitfahrzentrale.
Unsere heutige Mitfahrerin ist blond, kann, wenn sie will, aussehen wie der Unschuldsengel vom Lande. Wahlweise kann sie aber auch Tussi mit Discounter-Kassiererin Nagellack fingern. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Kiffer Barbie, das Beste aus meinem Leben. Das klingt doch alles vielversprechend. Blond, Barbie, Tussi, aber erstmal nicht nach erhöhter Autofahrkompetenz. Aber wie so oft wird das Klischee von der Wahrheit erschlagen. Sie ist eine gute Autofahrerin, außer in Parkhäusern. Aber dazu kommen wir noch. Bei uns in der Mitfahrzentrale steigt heute Constanze Behrens ein, bekannt aus der Pro7-Parodieshow Switch Reloaded, außerdem Inhaberin des Berliner Primetime-Theaters und Erfinderin der deutschlandweiten einzigen Theaterserie Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. Und jetzt haben wir die Kiffer-Barbie Constanze Behrens bei uns bei den Sonntagsfahrern. Schönen guten Tag.
Hallo.
Also ich hatte ja die Ballett-Barbie. Was ist bitte schön eine Kiffer-Barbie?
Das ist natürlich ein schönes Wortspiel. Also es geht darum, dass die Figur, die sozusagen das Buch geschrieben hat, äußerlich sah ein bisschen aussieht wie eine Barbie, so groß, blond, Fingernägel, alle drum und dran, aber innerlich eben ganz schön chaotisch und durcheinander ist, eben wie so ein Kettenkiffer. Und zusätzlich hat sie auch noch öfter mal Kiffer-Ex-Freunde gehabt, die haben ihr übrigens dazu beigetragen.
Das heißt, Kiffer-Barbie, das Beste aus meinem Leben, ist es dein Leben? Oder, ich meine, die Person heißt ja auch Constanze in dem Buch.
Ja, ihn. Also die wird nie mit Namen angesprochen. Wird immer nur Kiffer-Barbie genannt oder Missgeschicklichkeit und so. Also es basiert natürlich auf meinem Leben, auf meinen Erfahrungen, aber es ist doch vieles auch frei erfunden. Also es sind Themen, die ich, also Geschichten, die ich selber erlebt habe, teilweise mit Waldorfschülern oder eben auch Kiffern leider. Aber es sind auch viele Themen, zum Beispiel aus gutes Wedding, schlechtes Wedding, die da auch verwurstelt sind.
Jetzt interessiert uns hier bei den Sonntagsfahrern natürlich das Beste, was man mit dem Thema Autos bzw. Fortbewegung verbindet. Was fällt dir denn spontan quasi assoziativ zum Thema Autofahren ein?
Laute Musik, richtig schön, Scheibe runter, Wind durchs Auto wehen lassen und laut und schief mitsingen. Das macht am meisten Spaß.
Also das heißt, du bist so ein Roadmovie-Typ eher, ne? So Autofahren, ja, volle Möhre, Freiheit.
Volle Möhre. Na klar, Selma und Louise, ganz großer Film. Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, nichts ist schlimmer, als in der Stadt irgendwie rumzutuckern, im Stau zu stehen und irgendwie alles ist heiß und alle fluchen und du guckst den Nachbarn irgendwie zu, wie er gerade, keine Ahnung, was macht.
Popelt.
Das ist nervig. Das wollte ich jetzt nicht aussprechen, aber ja.
Nach Selbstaussage bist du eine gute Autofahrerin. Was heißt denn das?
Also ich passe schon auf, ne? Ich gucke immer, also sagen wir so, ich gehe immer von den Fehlern der anderen aus, beziehungsweise wenn einer drängelt und irgendwas Blödes macht, dann versuche ich ruhig zu bleiben, nicht rumzufluchen und denke mir, der hat es bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Aber ich bin auch nicht ängstlich. Also ich drücke auch offen ordentlich auf die Tube, wenn halt frei ist und hell und die Straße nicht nass und so.
Du hast ja nicht nur den
eine ganz gute Mischung.
Du hast ja nicht nur den Autoführerschein, sondern auch die Zweiradfahrerlaubnis. Jetzt mal wieder das Beste aus dem Leben der Kiffer-Barbie, Stichwort 125er.
Ja, genau. Bin ich jetzt schon extrem lange nicht mehr gefahren, bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr, aber so mit 17 halt, ne, 125er, kleiner Shopper. Ich komme ja vom Land und da konntest du dich ja nicht anders fortbewegen. Da kamst du ja mit dem Bus nicht weit, die nächste Disco war mit 30 Kilometer weit weg. Da musste man ja auch langläufig fahren. Aber ich war erstaunlicherweise eine der wenigen Mädels in unserer Schule, die einen Motorradführerschein hat. Und ich hatte mal einen coolen Aufkleber drauf, ich bremse auch für Männer. Das war sehr cool.
Ich muss jetzt nochmal, weil ich bei 125er Shopper, es ist mir auch peinlich, aber ich habe nicht gleich das Bild dazu. Was ist sie gefahren? So ein, wo so das Lenkrad so weiter oben ist, so Easy Rider-mäßig?
Ja, Naja, nicht ganz so krass natürlich. Die kleinere Version davon, ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr ans Modell erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hatte ich nicht so lange. Danach hatte ich dann nämlich noch eine Simson, so eine kleine, ja, wie so ein Vespa-Verschnitt, ne? Nur eben so ein bisschen ostmäßiger.
Aber viel langsamer dann als die 125.
Die war dann langsamer. Die hatte ich auch nur, war das nur geborgt eine Weile, genau.
Du musst ja endcool gewesen sein für alle Jungs in deiner Umgebung, oder?
Weiß ich nicht, ich müsste mal meine Jungs fragen. Also das mit dem ich bremse auch für Männer, da haben sie mich auch ein bisschen als Emanze, Konstanze die Emanze verschrien. Aber nee, ich glaube, die fanden das irgendwie auch ganz lustig.
Na okay, wenn du es nicht mitbekommen hast, dann kann es ja doch nicht so doll mit den Verliebtheitszuständen.
Genau, ich glaube, die fanden es manchmal ganz cool, dass ich die Jungs auch mal mit abschleppen konnte halt hinten drauf.
Jetzt hat ja Patricia eben was von einer Parkhausproblematik erwähnt im Zusammenhang mit deinen Autofahrkünsten. Da gibt es ja auch ein Kapitel in dem Buch, Parkhaus des Grauens. Worauf basiert das jetzt?
Also mit Parkhäusern habe ich wirklich Probleme. Also sonst einparken, kein Problem. Ich habe ein ganz gutes Augenmaß und ich wohne 11 Jahre in Berlin. Ich meine, da lernt man einparken. Ne? Also musst du dich ja selbst irgendwie schräg und schief manchmal auf den Bürgersteig stellen. Aber Parkhäuser finde ich extrem problematisch. Habe ich auch schon viel Scheiße erlebt. Also entweder Säulen gerammt, also was heißt gerammt, lädiert vielleicht ein bisschen. Ne? Oder auch mal ganz oft also das Auto nicht wiedergefunden oder im Fahrstuhl stecken geblieben und lauter verrückte Sachen. Also Parkhäuser sind ein bisschen gefährlich. Ehrlich.
Ich bin jetzt gerade schon nicht mehr sicher, ob ich mit Konstanze mitfahren möchte.
Du, wenn in so einem Parkhaus so eine Säule eben plötzlich vor das Auto springt, was soll man da machen?
Ich bremse auch für Männer. Für Säulen schaffe ich halt nicht. Fühlen wir noch mal ein bisschen im Familiären. Dein Mann oder Freund hat gar keinen Führerschein.
Nee.
Das ist schon ungewöhnlich, oder? Oder eher nur lebenserleichternd?
Nee, also es hat alle seine Vor- und Nachteile. Ne? Also ich meine, viele Leute finden das auch cool. Ich mag das auch ganz gerne. Aber sagen, komm, ich fahre dich hier nach Hause oder was auch immer. Aber manchmal nervt es halt schon, ne? Wenn man auf einer Party ist und irgendwie immer nicht trinken darf und so. Das ist schon blöd. Vor allen Dingen, mein Mann ist eigentlich ein totaler ganzer Kerl, also fast schon ein kleiner griechischer Macho. Und dass der ausgerechnet keinen Führerschein hat, ist natürlich lustig.
Wie äußert sich das denn dann als Mitfahrer? Redet er trotzdem immer mit, obwohl er keine Ahnung hat?
Er bremst immer mit, witzigerweise.
Woher weiß denn, wenn man da bremsen muss?
Ja, genau, wenn die so nach vorne gehen und so und guckt immer mit in die Straßen und er will mir mal sagen, wo es lang geht. Also er hat sich so ein bisschen die Rolle des Navigators oder des Navigationssystem-Eingebers unter Nagel gerissen. Aber das nervt mich manchmal schon. Also dann sage ich immer, ich fahre jetzt und lass mich in Ruhe und fahre selber.
Konstanze, das checken wir jetzt mal. Wir haben ja den Mitfahrercheck, da werden immer Sätze begonnen. Ich fange mit einem Satz an und du beendest ihn spontan, okay?
Alles klar, okay.
Wenn mein Mann jetzt sagen würde, er will den Führerschein doch machen, dann?
Juhu! Dann springe ich in die Luft und freue mich im Quadrat.
Satz 2, in meinem Auto liegen rum.
Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, in meinem Auto liegen rum?
Ja.
Auf jeden Fall Zeitungen, bestimmt ein paar schon warm gewordene Wasserflaschen und Stadtpläne.
An der Straßenverkehrsordnung mag ich besonders
den grünen Rechtsabbiegerpfeil, weil das einzige aus dem Osten noch übrig geblieben ist.
Wenn mich ein Polizist anhält, dann?
Dann lächle ich ganz, ganz freundlich und hoffe, dass das schon mal bei uns in der Vorstellung gewesen ist.
Wenn man mich im Auto laut singen hört, dann denkt man,
dass die nicht so gut singen kann.
Schauspielerin und Theatermacherin Constanze Behrens war heute Mitfahrerin bei den Sonntagsfahrern. Leute, die sie ein bisschen besser kennen, dürfen sie auch Constanze Immanze nennen. Die Buchpremiere von Kiffer Barbie ist am 7. September. Ab dem 12. September ist das Buch dann im Handel zu bekommen. Und wir sagen ganz brav herzlichen Dank und schönen Tag noch.
Tschüss, Constanze.
Danke, tschüss. Euch auch. Tschüss.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
In Deutschland liegt das Durchschnittsalter eines Autos bei rund 8 Jahren. Schon da könnte so ein Auto, wenn es denn könnte, viel aus seinem Leben erzählen. Über seine Besitzer, über Streits, die in ihm stattgefunden haben, über fremde Länder, in denen es war, über skurrile Typen, die mit ihm gefahren sind und so weiter. Und genau das ist die Idee des Buches. Fahrtenbuch, Roman eines Autos, das morgen erscheint. Nur, dass der Mercedes 350 SL 40 Jahre auf dem Buckel hat und dementsprechend mehr skurrile Typen und Geschichten zu bieten hat.
Und das hat alles recherchiert und aufgeschrieben Dr. Niklas Mark, Leiter des Kunstressorts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Autor des Buches Fahrtenbuch, Roman eines Autos. Schönen guten Tag, Dr. Mark.
Schönen guten Tag.
Die Hauptperson ist ja ein 40 Jahre alter Mercedes W107R, so heißt er intern, also ein 350 SL, ein schickes Cabrio. Was muss man denn noch wissen? Denn es gab dieses Auto ja wirklich, oder?
Es gab dieses Auto wirklich und das war ja ein damals schon ein sehr teures Auto gewesen. Das war die Alternative zu einem Porsche 911. Das heißt, die Leute, die den gekauft haben, waren keine Leute, die nur ein Auto brauchten. Und das hat mich auch an dem Wagen interessiert, als ich diese Geschichte angefangen habe zu recherchieren, dass die Geschichten, die man fand, eben Geschichten waren von Leuten, die nicht irgendein Auto brauchten, sondern die bestimmte Hoffnungen und Träume hatten und entweder sich belohnen wollten dafür, dass ihnen etwas gelungen war und sagten, jetzt kaufe ich mir ein schönes Cabrio von Mercedes, oder die es nochmal wissen wollten und das Gefühl hatten, sie müssen jetzt ihr Leben nochmal rumreißen in eine andere Richtung und dafür einen Mercedes brauchten. Das waren alles Leute, die nicht nur ein Auto haben wollten, sondern die auch das als Vehikel für ein anderes Leben benutzen wollten. Und das war natürlich ganz spannend, was man dann da fand.
Was hat Sie denn aber auf die Idee gebracht, so einen Roman, den Roman eines Autos zu schreiben und sich dann auf die Spuren der ehemaligen Besitzer zu begeben?
Das lag ursprünglich daran, dass ich selber ein Auto brauchte. Ich habe mir nach dem Studium, wollte ich ein Auto haben, was nicht wie das Auto, was ich davor hatte, auf dem Brenner zusammenbricht, sondern ich wollte was Zuverlässiges haben und schaute also nach einem alten Mercedes und war bei vielen Gebrauchtwagenhändlern in München damals gewesen und die zeigten mir dann alle neben diesem sehr alten Mercedes stolz die Fahrzeugbriefe, sagten immer, wollen Sie mal gucken, das ist ein Originalbrief. Und dann habe ich diesen Originalbrief gesehen, in dem ja die Liste der Vorbesitzer drin stand. Und vom ersten Moment an dachte ich, das sind ja wahnsinnige Geschichten, die dahinter stecken. Denn bei diesen Mercedesen, die ich mir angeschaut hatte, begann das immer mit einem Vorstandsvorsitzenden einer Chemiefabrik oder mit einem Arzt, der eine Klinik leitete. Und der nächste war dann schon ein Baugrubenbesitzer oder ein Soft-Eis-Automaten-Importeur. Und der verkaufte den Wagen dann an einen Lehrer oder an einen türkischen Imbissbudenbesitzer. Und so wandert so ein Mercedes dann mit sinkendem Preis und steigendem Alter eigentlich durch alle sozialen Milieus, durch alle Landesteile auch und wird von Italienern gefahren, von Türken, dann in die DDR verkauft und ich sah dann diese Listen und dachte mir, das ist ja wirklich das Gerüst einer Geschichte.
Die Geschichten, die Sie dabei herausgefunden haben oder die Sie in dem Buch aufgeschrieben haben, das sind ja wahre Geschichten, davon gehe ich jedenfalls mal aus. Sie müssen dazu ja wirklich viel herumgereist sein und haben viele Gespräche mit den ehemaligen Mercedes-Fahrern geführt. Wie haben Sie die denn überhaupt alle wieder zusammengesammelt? Also meines Wissens stehen ja die Adressen in Klarschrift nicht in den Fahrzeugbriefen.
Doch, das war damals bis, ich glaube, in die 90er Jahre hatten sie den Namen, die Adresse und sogar den Beruf. Da stand also Herr So und So in der Goethestraße 2 in Detmold und dahinter stand praktischer Arzt. Also man hatte alle Informationen, man hatte alle Adressen und ich habe die dann auch abgefahren, beziehungsweise ich habe dann erstmal bei natürlich weit entlegenen Adressen in Husum zum Beispiel erstmal angerufen. Und was dann passierte, das erklärt auch ein bisschen was über dieses Buch und seine Machart. Das sind ja Erzählungen, die auf sozusagen wahren Recherchen beruhen, aber das sind natürlich sozusagen literarische Rekonstruktionen. Und dazu kam es folgendermaßen, ist die erste Geschichte, die kann ich Ihnen vielleicht kurz erzählen. Ich habe einen 80-jährigen Herrn angerufen und sagte, hallo, Niklas Mark hier, ich möchte die Geschichte des Autos recherchieren, was Sie mal gefahren haben. Und Sie haben es 71 gekauft und 77 verkauft. Und dann rief der also in den Hörer ganz empört, ich habe das Auto ordnungsgemäß verkauft, mit der Geschichte danach habe ich doch nichts zu tun. Und dann sagte ich, nein, der hat eine sehr schöne Geschichte, eine interessante Geschichte, hat in einen Türke gefahren, dann ist er in die DDR verkauft worden und ist in Ostdeutschland gefahren worden. Und dann rief dieser alte Herr wieder, dafür kann ich doch nichts, da habe ich doch nichts mit zu tun. Und dann musste ich wiederum erklären, dass es eine interessante Geschichte ist. Und dann sagte er irgendwann, na gut, dann kommen Sie mal rum. Und dann fuhr ich dahin. Und dann saß ich ungefähr 5 Stunden bei ihm am Tisch und er hat mir alles erzählt, über sein Privatleben, Steuerbetrug und alles. Und so sagte er, das schreiben Sie aber nicht unter meinem Namen auf. Dann sitzt man mit einem Haufen interessanter Geschichten da und denkt sich, man will den alten Mann aber auch nicht hinhängen. Man möchte auch nicht, dass seine inzwischen 76-jährige Lebensgefährtin die ganzen Geschichten, die vor ihrer Zeit passiert sind, so haarklein erzählt bekommen. Und dann entstand diese Idee einer literarischen Rekonstruktion, dass man gesagt hat, gut, man nimmt diese recherchierten Geschichten literarisiert sie, erzählt also Details, versucht etwas auszuschmücken, zu rekonstruieren, was man als reiner Journalist nicht als dann Tatsachenbericht aufschreiben kann oder auch nicht rekonstruieren kann. Teilweise treffen Sie auch einen Nachbarn, der erzählt Ihnen eine böse Geschichte über den Mercedes-Fahrer, der schon gestorben ist. Und da kommen Sie als Journalist an Ihre Grenzen und da setzt dann das ein, was dann eine literarische Rekonstruktion ist. Und dann wird es auch spannend, dass man überlegt, was kann ich noch finden aus dieser Zeit, wen kann ich noch treffen. Und dann ist sozusagen, diese Geschichten sind basieren auf einem wahren Fahrzeugbrief, aber es sind nicht die Klarnamen, es sind teilweise auch auf Wunsch der, sagen wir, Figuren, die dort die Vorlage gegeben haben, die Orte geändert worden, teilweise sind Berufe weggelassen worden.
Aber das Auto endet in der Realität am Ende als Unfallwrack. Sind Sie mal ein bisschen traurig gewesen?
Über das Ende des Autos, na sagen wir mal so, das hat mich insofern nicht traurig gemacht, weil ich, was ich vorher nicht wusste, dadurch die Mercedes-Schlachter in Marrakesch kennengelernt habe. Denn ein alter Mercedes, der in den 70ern oder 80ern gebaut wurde und kaputt gefahren wird, wird nicht einfach verschrottet wie ein normaler Gebrauchtwagen, sondern der kommt also zu einem Verwerter und der schraubt das Lenkrad raus und die Felgen ab und überlegt, ob der Fahrersitz noch zu benutzen ist und verkauft das Ganze dann zum Beispiel nach Nordafrika, zum Beispiel nach Marrakesch, nach Marokko. Und dort gibt es eben in Marrakesch den sogenannten Mercedes-Schlachter. Und der kriegt immer Ersatzteile. Und diese Ersatzteile passen eben in die Taxen, die in Marrakesch rumfahren. Und Sie können also einen 350er SL Außenspiegel mit ein bisschen Sachverstand und Kunstfertigkeit auf einen 1982er Taxi schrauben.
Das ist auch der perfekte Anlass, einen Fortsetzungsroman zu schreiben. Genau. Nämlich aus dem Leben der Einzelteile von dem Auto, wo die jetzt so wieder weiter ihr Leben verbringen und dabei kennenlernen. Fahrtenbuch, Roman eines Autos von Dr. Niklas Mark, erscheint im Karl-Hansa-Verlag, kostet 19,90 €. Tatsächlich ist morgen das Erscheinungsdatum, aber Sie können jetzt schon welche gewinnen unter 0331 70 99 111. Herzlichen Dank, Herr Mark.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.